NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Heilig ist derjenige, der von der Kirche als heilig anerkannt wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, es gibt Definitionen unterschiedlichster Art. Die schönste, die ich kenne, ist die, wo ein Theologe einmal gesagt hat, ein Heiliger ist einer, durch den Gottes Licht in diese Welt strahlt.
Also es gibt auch Heilige für Wöchnerinnen oder es gibt Heilige für Zimmerleute oder es gibt Heilige für den Fischfang oder die Seefahrt. Also so, dass Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, die solche Situationen kennen, solche Gefahren vielleicht auch kennen, sich nochmal ein bisschen spezieller an jemand wenden können, sagen können, bitte beschützt uns, helft uns, denkt mit uns nach, unterstützt uns, finde ich persönlich immer eine ganz charmante Seite der Heiligenverehrung.
Ich kann ja nicht zu jedem Spiel, ich gehe hier vorbei und dann sage sie zu. Ganz schlicht und einfach, sieh zu, dass die gewinnen heute. Ja, oder anständig spielen. Ja? So mache ich es.
Ob man dem Fußballheiligen vor einem wichtigen Spiel zuruft, sieh zu, oder sich in ein stilles Zwiegespräch mit der heiligen Maria begibt, der Umgang der Menschen mit den Heiligen im katholischen Christentum ist vielfältig.
Und in diesen Tagen wird der Heiligen und der Verstorbenen gedacht, wenn Christinnen und Christen die Feiertage aller Heiligen und aller Seelen begehen.
Sich an die Verstorbene zu erinnern und der Heiligen zu gedenken, hat eine lange Tradition. Warum aber sind die Heiligen im Katholizismus überhaupt zu so einer wichtigen Instanz geworden? Und was hat es auf sich mit den alten und neuen Heiligen? Und wie geht das eigentlich vor sich, so eine Heiligsprechung? Das wollen wir heute ergründen.
In dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und dazu begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Martina Kothe. Wenn man sich ein wenig mit den Heiligen beschäftigt, Florian, dann merkt man ganz schnell, es gibt salopp gesagt Heilige für jede Lebenslage. Der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti spricht in diesem Zusammenhang von Volksfrömmigkeit, also quasi von einem Katalog, in dem man nachlesen kann, wer für welches Leiden oder Problem zuständig ist. Diese Heiligenverehrung ist aber nicht gleichzusetzen mit dem theologischen Verständnis der Heiligen.
Und es gibt ja tatsächlich im Katholizismus, im Kirchenjahr viele Feiertage, an denen bestimmte Heilige geehrt werden. Und es gibt etliche Heilige, die von Menschen angerufen werden, die vielleicht sonst gar nichts mit Glauben oder Kirche zu tun haben. Das gilt zum Beispiel für St. Blasius. Auch er soll Heil oder Heilung bringen und vor Halsleiden schützen, beziehungsweise diese kurieren. Und so wird er auch gerne von Sängerinnen und Sängern als Schutzpatron quasi angerufen.
Ich finde ja auch die Geschichte dahinter ziemlich spannend. Also Blasius starb 316 durch Enthauptung. Er war ein Märtyrer und seine Zuständigkeit für Halsleiden kommt aber daher, dass er ein Kind mit seinem Segen von einer verschluckten Gräte befreit haben soll.
St. Blasius hat auch eigene Segenssprüche. Am 2. und 3. Februar gedenkt man seiner mit dem Blasius-Segen, der Priester in der katholischen Kirche sagt dann, durch die Fürsprache des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius, befreie und bewahre dich der Herr von allem Übel des Halses und jedem anderen Übel.
Und außerdem ist St. Blasius auch noch für eine ganze Reihe an weiteren Themen zuständig. Er gilt als Patron der Ärzte, Bauarbeiter, Hutmacher, Musikanten und Weber. Er wird angerufen für eine gute Beichte gegen Halsleiden, Kinderkrankheiten, Pest, wilde Tiere und Zahnschmerzen.
Ja, und gerade im Zusammenhang mit der Pest, da wurden viele unterschiedliche Heilige angerufen. Also hatte und hat die Heiligenverehrung auch eine historische und soziale Komponente.
Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Dafür spricht ja auch, dass gerade erst ein Teenager heilig gesprochen wurde, Carlo Acutis, der auch die Beinamen Cyberapostel oder Influencer Gottes bekommen hat. Also auch hier eine ganz deutliche Verankerung in der Zeit, in der er lebte. Er ist 2006 gestorben. Bevor wir aber jetzt in die Gegenwart springen, Florian, lass uns noch mal schauen, wie das eigentlich vor sich geht, so eine Heiligsprechung. Darüber habe ich nämlich mit dem katholischen Theologen und Brauchtumsforscher Professor Manfred Becker-Huberti gesprochen.
Ein Heiliger ist zunächst jemand, der sich entwickelt hat, eine Figur und eine Gestalt, die dadurch entsteht, dass die ersten Christen ihren Gottesdienst nicht irgendwo gefeiert haben, sondern immer über dem Grab eines Märtyrers. Das heißt, das ist etwas, was sich bis in die Gegenwart erhalten hat.
Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die meisten katholischen Gottesdienste eben wohl über den Gebeinen bzw. Reliquien von Heiligen gefeiert werden. Denn in fast jedem Altar sind Reliquien eingelassen. Reliquien, man könnte auch sagen Knochen oder Kleidungsstücke, zurückgelassenes eben von Menschen, die in der Kirche nach ihrem Tod als besonders verehrungswürdig betrachtet wurden und werden. Und ein solcher Altar, besonderer Altar, steht zum Beispiel im Petersdom in Rom. Der Hauptaltar steht nämlich über dem Petrusgrab.
Und Petrus wurde ja als Jünger Jesu der Überlieferung zufolge gekreuzigt, sogar mit dem Kopf nach unten, war also einer jener Märtyrer. Irgendwann allerdings wurden nicht mehr nur die Märtyrer heilig gesprochen.
Als im 4. Jahrhundert das Christentum in Rom anerkannt wurde und die Christen nicht mehr verfolgt wurden, dann war die automatische Lieferung von Heiligen plötzlich unterbrochen. Und man kam auf die Idee, es gibt ja neben den Märtyrern noch eine zweite Sorte von Heiligen, deren ganzes Leben ein, Stichwort, unblutiges Martyrium ist. Das heißt, das ganze Leben wird als Martyrium anerkannt und dementsprechend galt jemand als heilig. Und das war früher, also im ersten Jahrtausend, sehr unkonventionell. Nämlich dann, wenn die Menschen jemanden als heilig empfanden und ihn verehrten und der zuständige Bischof nicht widersprach, dann galt er als heilig. Das ändert sich erst mit Ulrich von Augsburg im Jahr 983. Der ist nämlich der Erste, der durch einen Papst heilig gesprochen wurde. Und seitdem haben die Päpste die Heiligsprechung an sich gezogen und im Mittelalter noch einmal eine Hürde vorher eingebaut. Nämlich, man kann nicht direkt heilig gesprochen werden, sondern es kommt erst eine Seligsprechung und dann eine Heiligsprechung.
Das heißt also, der Vorgang der Heiligsprechung, der hat sich im Laufe der Jahre verändert, hat sich angepasst bis hin zu dem Prozedere, das eben heute durchlaufen werden muss, bis jemand heilig gesprochen wird.
Und es ist ein sehr komplexer Vorgang, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen kann.
Zunächst muss in der zuständigen Diözese oder in dem Orden, wenn es eine Ordensperson ist, alles erhoben werden, was derjenige im Laufe seines Lebens getan, gesagt oder nicht getan und gesagt hat. Dies wird zusammengestellt und wenn dann der Bischof der Auffassung ist, naja, das könnte reichen, dann geht diese Akte nach Rom und wird dort in der zuständigen Kongregation für Selig- und Heiligsprechung bearbeitet. Also noch einmal genau und sicher untersucht. Und erst wenn dann auch diese Behörde zum Schluss kommt, derjenige oder diejenige kann selig gesprochen werden, wird die Akte dem Papst vorgelegt und der Papst ist derjenige, der entscheidet, ja oder nein. Und wenn er entscheidet, heißt das bei der Seligsprechung, in der Regel muss ein Wunder nachgewiesen werden, wonach nach Anrufung dieser Person eine nicht medizinisch erklärbare Heilung eingetreten ist. Und wenn auch das der Fall ist, dann kann die offizielle Seligsprechung stattfinden. Sie bedeutet, dass die Person verehrt werden darf in ihrer Diözese oder in ihrem Orden, aber noch nicht weltweit. Das ist dann die nächste Stufe. Dann wird das ganze Verfahren noch einmal erneut durchgezogen mit Prüfung von allem, was bisher vorliegt. Und wenn dann die Heiligsprechung erfolgt, heißt es, weltweite Verehrung ist möglich.
Was ich an diesem Prozess so faszinierend finde, ist auch, dass auf der einen Seite diese medizinisch nicht erklärbare Heilung stattgefunden haben muss, ein Wunder also, und dass auf der anderen Seite da ein ziemlich bürokratisierter Ablauf stattfindet. Und dazu meint Manfred Becker-Huberti,
das ist etwas, was der Vatikan schon immer zusammengebracht hat, nämlich Bürokratie auf der einen Seite, sehr deutsch in vielen Dingen und auf der anderen Seite halt eben auch Mystik, wenn Sie so wollen, die da passend zusammengeführt werden. Also es ist eine pingelige Aufgabe für die Beteiligten, sich um alle Details bei so einer Heiligsprechung zu kümmern. Und es muss alles protokolliert werden und niedergelegt werden in Akten, weil man sich nicht den Vorwurf machen lassen will, irgendetwas übersehen zu haben oder zu großzügig bei dem einen im Vergleich zum anderen gehandelt zu haben.
Es gibt in diesem ganzen Prozess noch eine weitere Untersuchung, die, das sagt zumindest Manfred Becker-Huberti, oft gar nicht besprochen wird. Und zwar ist das die sogenannte Rekognoszierung.
Das heißt, auch schon vor der Seligsprechung muss der Körper des Kandidaten erhoben werden. Also er wird aus dem Grab geholt und sehr genau untersucht, was ist in dem Grab von ihm noch vorhanden. Das wird exakt protokolliert und im Beisein eines Pathologen genauestens erhoben, um auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass nicht nachher ein Heiliger 22 Beine hat, die irgendwo auftauchen. Ja, Petrus von Mailand ist das schöne Beispiel. Nicht 22, sondern 21 Beine hat man von ihm nachgewiesen, die irgendwo existieren. Ganz einfach, weil die Menschen im Mittelalter gedacht haben, Heiligkeit ist etwas, was überspringen kann. Also wenn ich neben den Unterschenkel des echten Peter von Mailand einen anderen Unterschenkel lege, dann springt die Heiligkeit über und dann hat er eben einen Unterschenkel mehr. Auf die Art und Weise sind die 21 Unterschenkel zusammengekommen, die es weltweit gibt und die dann auch verehrt werden. Das versucht man heute natürlich zu umgehen, indem man dann diese Rekognoszierung durchführt und das sehr genau und pingelig macht. Dabei werden ein paar Knöchelchen zurückbehalten. Also es geht nicht alles wieder in das Grab zurück. Und daraus werden Reliquien gemacht. Das heißt, bei einer Seligsprechung bekommt der Papst immer ein Reliquiar der Person, die selig gesprochen wird. Und der zuständige Bischof oder Ordensobere, der reserviert sich auch ein paar. Denn wenn irgendwo ein Altar geweiht wird, wo dann dieser Heilige verehrt werden soll, dann braucht's Reliquien dazu und dann hat man sie auf Vorrat schon beisammen.
Was Manfred Becker-Huberti ja deutlich macht, hinter diesem Prozedere steht eben eine sehr alte, sehr genaue Vorstellung davon, warum Heilige in dieser Weise verehrt werden und warum Reliquien eben von Wichtigkeit sind.
Und der eine Aspekt ist sicher der der Altäre, darüber haben wir ja schon gesprochen. Der andere hängt für Gläubige mit der Auferstehung am jüngsten Tag zusammen.
Es geht um die Ganzheit, es geht darum, dass jemand ganz ist, ganz bei sich und ganz bei Gott. Und diese Person ist nach Auffassung der Katholiken, um die geht's ja in diesem Zusammenhang, jemand, der dann in einem Spagat existiert. Nämlich er ist als geistiges Wesen mit seiner Seele im Himmel und mit seinem Körper auf Erden. Und weil am jüngsten Tag Körper und Seele miteinander wieder verbunden werden in einem Auferstehungsleib, ist dieser Leib auf Erden immer noch ein Teil von ihm. Deshalb verehrt man die Reliquien, weiß, dass sie zu jemandem gehören, der bei Gott ist und auf den Gott auch hören wird. Und dementsprechend ist diese Beziehung hergestellt. Jemand, der im Himmel ist, ist gleichzeitig auch noch in einer bestimmten Form mitten unter uns.
Martina, jetzt haben wir von genauen Regeln bei der Heiligsprechung, vom Prozedere gehört und auch die theologischen Überzeugungen dahinter beleuchtet. Aber wie gehen Menschen eigentlich in ihrem Alltag mit den Heiligen um? Also wer wird wie verehrt und warum, auch abgesehen von Feiertagen wie zum Beispiel Allerheiligen?
Also ich glaube, im Leben vieler Menschen durch die Jahrhunderte hindurch haben die Heiligen eine ganz wichtige Rolle gespielt. Spielen sie noch? Sie sind jederzeit anrufbar. Man kann sie um Hilfe bitten, auch wenn man gerade mal nicht in einer Kirche ist. Wie zum Beispiel den heiligen Antonius, der hilft, verlorene Dinge wiederzufinden. Dieser Antonius hat auch den Beinamen Schlampertoni, ist aber ein anderer als der Mönchsvater Antonius. Der ist der Überlieferung zufolge 105 Jahre alt geworden und angeblich hat er den Versuchungen des Teufels widerstanden. Der wiederum gilt als Schutzherr der Armen und Kranken und der Haustiere. Er wird auch oft mit einem Schwein unterm Arm dargestellt. Andere Namen für ihn sind Sautoni im Rheinland und Swinnetünnes in Westfalen.
Also ich glaube, wir könnten jetzt noch viele Minuten oder wahrscheinlich sogar Stunden füllen, indem wir von den Eigenschaften und auch dem Leben und Wirken der unterschiedlichen Heiligen erzählen, aber welche Heiligen sind dir denn bei deiner Recherche besonders aufgefallen?
Etliche. Wie gesagt, wir könnten wirklich viel Zeit damit füllen, denn die Lebensgeschichten sind so spannend, aber meistens auch so tragisch, dass sie einem wirklich in Erinnerung bleiben. Es gibt zum Beispiel einen Heiligen, der mit einer Pestbeule auf dem Oberschenkel dargestellt wird. Da sind wir wieder bei der Pest. Rochus von Montpellier ist sein Name. Er lebte im 14. Jahrhundert. Und der wird unter anderem mit rostigen Nägeln oder Besen angerufen, um Furunkel zu heilen. Also heutzutage geht es um Furunkel. Früher war er natürlich für die Pest zuständig. Er hatte wohl viele Pestkranke, die er gepflegt hat, mit dem Kreuzzeichen geheilt. Dann ist er selber an der Pest erkrankt, hat das überlebt in einer einsamen Hütte im Wald, der Legende nach dadurch, dass ein Junker ihm immer einen Hund mit etwas Brot vorbeigeschickt hat. Genesen ging Rochus dann wieder in seine Heimatstadt Montpellier zurück, war aber durch die Pest, die ja auch eine Hauterkrankung war, und durch die Pestnarben so entstellt, dass ihn keiner erkannte. Und er wurde der Spionage verdächtigt und dann ins Gefängnis geworfen, in dem er dann 5 Jahre später auch verstarb.
Ja, du hast es eben schon erzählt, der heilige Rochus wird nicht nur mit einer Pestbeule dargestellt, sondern eben auch mit einem Hund, der ihm dann das Brot gebracht hat. Und dieser Rochus ist tatsächlich während der Corona-Pandemie in etlichen Gemeinden wieder in den Fokus, in den Blick genommen worden, da er nämlich ganz allgemein bei Seuchen angerufen werden kann. Aber du hast es ja geschildert, es ist dennoch eine tragische Lebensgeschichte.
Wie so viele Lebensgeschichten der Heiligen. Sie sind oft brutal, grausam oder tragisch.
Für welche Bereiche gibt es denn Heilige? Ist da alles mit dabei?
Also ich würde es mal ganz allgemein sagen, da wird wenig ausgelassen, wenn überhaupt. Es gibt sogar einen Heiligen oder mehrere sogar für jeden Sport, der Wochenende für Wochenende viele Menschen begeistert. Für den Fußball nämlich.
Luigi Scusopi.
In der Pfarrkirche St. Josef in Hannover, da gibt es seit nunmehr 13 Jahren eine Statue des heiligen Aloysius Scrosoppi, auch Luigi genannt, den man aber nicht nur in Sachen Fußball anrufen kann, das aber vor allem tut. Ich habe mich mit Pfarrer Heinrich Ploch in der Kirche getroffen und er hat mir erzählt, wie das kam mit dem heiligen Luigi.
Ja, das bin ich natürlich, Hannover 96-Fan. Und damals, als die Schirundelo und die alle noch gespielt haben, da waren wir zufällig mit einigen Freundinnen und Freunden im Stadion und Hannover verlor. Und ja, irgendwann drehten sich dann einige Kumpels um und sagten, jetzt mach mal was, du hast doch den Draht. Ich sage, ich habe schon alle Heiligen angerufen, ich kenne keinen mehr, der dafür zuständig ist. Ja, und so ist das dann angefangen, dass ich dann irgendwie so einen anderen Tag überlegt habe, gibt es überhaupt einen Fußballheiligen? Ich hatte schon erst an Antonius gedacht, der ist ja für verlorene Sachen zuständig, dass man ein verlorenes Tor zurückkriegt oder so. Nein.
Die Figur des heiligen Luigi, es ist ein Franziskanermönch in schwarzer Robe mit einem braunen Lederball in der Hand. Die steht vom Eingang aus gesehen links neben einem Marienbild und vor dieser Figur und dem Bild kann man und einem weiteren Heiligen kann man eben Kerzen anzünden. Seit 2012 gibt es diesen Fußballheiligen in Hannover.
Zufällig las ich, dass Luigi Scrosoppi zum Fußballheiligen kreiert wurde von damals Johannes Paul II. Und da habe ich diesen ganzen Hintergrund mir mal angelesen. Und da gab es wohl 2 oder 3 zur Auswahl. Luigi Scrosoppi ist Italiener, war dort Mönch in einem Kloster. Mit Jugendlichen hatte er zu tun. Also das ist der Don Bosco-Orden. Die haben sehr viele Freizeiten für Jugendliche und ganz viel gemacht. Und der wurde dann auch zum Fußballheiligen auserkoren. Und dann habe ich gedacht, naja, und nun, wie sieht er denn nun aus? Gibt's da was? Und da gab es wirklich diese Figur mit dem Ball in der Hand. Und hatte herausgefunden, dass die in Südtirol geschnitzt wird. Und da habe ich da gleich angerufen und habe gesagt, ich brauche den Luigi Crossoppi. Ja, den gibt es in verschiedenen Größen. Ich sage, ich hätte den gern so 60 cm groß, da passt der bei uns hin. Und dann habe ich den bestellt und ja, und dann kam er hier an. Und das war erstmal der Hintergrund, wie das dann losging.
Und natürlich ist der heilige Luigi dann auch feierlich in der Kirche aufgestellt worden. Pfarrer Ploch hatte damals auch Hannover 96 Spieler dazu gebeten.
Und ich kriegte von 96 ein bisschen Rasen. Dann haben wir den hier im Altarraum hingestellt. Und da stand er nun und einige Spieler waren da. Und dann haben wir das, ich glaube, irgendjemand hat es von der Zeitung mitbekommen. Und dann wurde das ein Selbstläufer. Es war mir schon fast zu viel. Wir wollten eigentlich Gottesdienst feiern, aber an dem Tag war es fast nicht möglich, weil Rundfunk, Fernseh, überall kam dieses Luigi Crossoppi, erster Fußballheiliger in Deutschland.
Lässt sich denn das irgendwie zählen, wie der heilige Luigi angerufen wird?
Also Pfarrer Ploch meinte zwar, dass man das mitunter nicht so genau zuordnen kann, weil der heilige Luigi eben nicht alleine steht, aber...
Man merkt es dann schon, wenn 96 Spiele sind. Dann sind immer mehr Kerzen da oder es sagen natürlich auch viele, heute beim Fußball oder ja, schon gebetet so ungefähr. Ich sage, ja, das hilft er denn, sagt einer zu mir. Ich sage, weißt du, ich kann nur dafür beten, aber für wen soll er jetzt sein,
ja? Das ist ja tatsächlich eine ganz wichtige Frage, für wen der Heilige denn sein soll.
Ich kann nur sagen, pass auf, gib den Spielern Kraft, ja, dass sie gewinnen. Ja? Weil ich kann ja nicht sagen, du, für die Mannschaft musst du sein, die anderen lass mal fallen. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdiges Verhalten. Aber es brennen immer wieder Kerzen hier. Und mittlerweile, das finde ich ganz gut, die Kinder von der Schule, wenn die kommen und ich ihnen zeige, da gibt es dann ganz viele, die sagen, der ist aber nicht nur für Fußball zuständig, sondern nein, der hilft auch bei anderen Sportarten.
Ja? Ich wollte von Pfarrer Heinrich Ploch noch wissen, wie man das denn ganz konkret macht, wenn man mit Luigi kommuniziert.
Soll ich es Ihnen sagen, wie ich es mache? Ich kann ja nicht zu jedem spielen. Manchmal haben wir ja Hochzeiten und so, und dann passt das nicht. Ich gehe hier vorbei und dann sage ich, sieh zu. Ganz schlicht und einfach. Sieh zu, dass die gewinnen heute. Ja, oder anständig spielen. Ja? So mache ich es.
Ja, es zeigt sich, glaube ich, es gibt Dinge, an die muss man einfach glauben. Und das spielt natürlich auch bei der heiligen Verehrung eine ganz wichtige Rolle. Fußballspiele, die werden natürlich auch groß zelebriert bei den Fans. Aber auch viele Spieler zum Beispiel bekreuzigen sich, wenn sie ins Stadion einlaufen, berühren vielleicht nochmal mit der Hand den Rasen, heben nochmal die Hände gen Himmel. Also der göttliche Beistand, der dann angerufen wird, gleich welcher Religion, der wird dann natürlich sehr ernst genommen. Und die Kernfrage, Martina, die bleibt natürlich trotzdem, hilft er denn?
Hilft er denn? Ja. Ich finde schon, das ist wie zu Hause, finde ich. Mama kann auch nicht alles. Mama hilft, Papa hilft, mach mal, tu mal. Aber ich finde immer noch mal so ein Wort, finde ich doch ganz schön. Du, das traue ich dir zu. Oder guck mal, ein bisschen Beistand brauchen wir schon. Ich glaube, es ist einfach Vermittlung, dass man sich denen vielleicht näher ist. Ja, also, und das kommt auch oft vor. Also ich sehe das ja auch hier, was gerade so in der Welt los ist. Bei verschiedenen Heiligen kann man das sehen, die hier auch rumstehen. Wo brennt es am meisten? Aber genauso gut ist das hinten bei der alten Statue von Maria mit ihrem toten Sohn. Dann weiß ich, es ist jetzt viel mit passiert im Totenbereich oder Familien jetzt im November. Und hier bei diesem Marienbild, wo wir hier stehen mit dem Luigi Crossoppi, da ist am meisten, weil da kommen schon sehr viele rein.
Eine der bekanntesten Heiligen ist sicherlich die Mutter von Jesus, Maria nämlich. Und die Marienverehrung ist, das kann man glaube ich schon so sagen, etwas typisch Katholisches. In Lateinamerika zum Beispiel ist sie allerdings noch viel wichtiger und wirkmächtiger als bei uns in Europa.
Es gibt neben Maria noch viele andere weibliche Heilige. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Hildegard von Bingen, Teresa von Avila, Jeanne d'Arc oder auch Mutter Teresa, die ja erst 2016 heilig gesprochen wurde. Über diese weiblichen Heiligen konnte ich mich mit Martina Kreidler-Koos unterhalten. Die promovierte Theologin ist Leiterin des Seelsorgeamtes beim Bistum Osnabrück und sie lehrt auch an der Hochschule Münster. Martina Kreidler-Koos hat über eine Heilige promoviert, die heilige Clara von Assisi nämlich. Diese war aus einem adligen Haus, hörte den heiligen Franziskus sprechen, sah, wie er lebte und entschloss sich zu einem Leben in Armut und im Glauben.
Clara gründet eine Frauengemeinschaft, die stabil an einem Ort sind, nämlich vor den Toren Assisis, aber die arm leben wollen. Und das ist der Knackpunkt, weil eine große Kirche sich nicht vorstellen kann, dass Frauen unversorgt leben. Man könnte heute auch sagen, unabhängig leben. Die leben von der Bettelei der Brüder, die leben von Almosen. Und das ist der großen Kirche ein Dorn im Auge. Sie finden diese betende Frauengemeinschaft gut, das ist gar nicht der Punkt. Aber die Unabhängigkeit ist nicht gut vorstellbar. Und so gibt es kirchliche Autoritäten, Päpste um Päpste, kann man in Claras Geschichte tatsächlich sagen, die immer wieder versuchen, den Frauen Besitz anzubieten. Also das Kernelement ihrer Spiritualität, also ihres Lebensvorhabens, ja, ihres Experimentes eigentlich zu torpedieren. Und Clara lässt sich niemals darauf ein. Sie ist dann die erste Frau in der Geschichte, die eine Ordensregel für Frauen schreibt, in der nämlich steht, dass auch die Frauen arm leben wollen und sich nur im religiösen Kontext gesprochen auf die Sorge Gottes verlassen. Und diese Konsequenz, diese Beharrlichkeit, dafür wird Clara heilig gesprochen.
Claras Geschichte ist also die einer Frau, die sich gegen institutionelle Regeln versucht durchzusetzen und Erfolg hat. Und dieses Element ist gar nicht so selten in Bezug auf die heiligen Frauen in der Geschichte und auch auf Frauen, die innerhalb der katholischen Kirche in der Gegenwart versuchen, Dinge zu verändern.
Also vielleicht auch wie jene Frauen, die sich in der Kirchenreformbewegung Maria 2.0 engagieren. Darunter sind ja auch einige Ordensfrauen, die zum Beispiel den Zugang von Frauen zu Weiheämtern in der katholischen Kirche fordern und die sich ja auch ganz bewusst auf Maria beziehen, das eben auch im Namen führen, Maria 2.0. Maria, eine, wenn nicht die Heilige.
Ja, und es ist eine Heilige, die sehr viele Facetten hat, unglaublich viele Deutungsebenen, wie Martina Kreidler-Koos erläutert.
Spannend an Maria finde ich, dass Novalis, der Dichter, hat ja das mal gesagt, ich sehe dich in 1000 Bildern. Maria gibt es in allen Dimensionen und Facetten. Also es gibt sie blass und blutleer und sehr, sehr leise. Wenn man die biblische Maria anguckt, entsteht ein ganz anderes Bild. Wenn man die Marienverehrung im befreiungstheologischen Kontext, im lateinamerikanischen Kontext vor allem anschaut, dann haben wir eine Revolutionärin mit Maria. Also da gibt es viele, viele spannende Facetten, wo viele Menschen und vor allem viele Frauen gut andocken können.
Andocken konnten und können auch viele Menschen mit der heiligen Clara von Assisi, über die wir schon gesprochen haben, denn sie ist Ende der 1950er Jahre zur Heiligen des Fernsehens geworden.
Und da kommt einem natürlich auch wieder der Carlo Acutis in den Sinn, der gerade erst heilig gesprochen wurde, der ja als Heiliger des Internets bezeichnet wird. Aber ja, warum braucht man denn eigentlich für solche Dinge wie Fernsehen oder das Internet eigene Heilige?
Das hat mich auch interessiert, das habe ich Martina Kreidler-Koos gefragt und sie meint, diese Zuständigkeit habe mit der Verbindung zum Alltag der Menschen zu tun.
Das sind ein bisschen kuriose Dinge und wir können darüber lächeln. mir wäre es wichtig, im Hintergrund zu sagen, dass es sozusagen Lebensbereiche von Menschen gibt, die wichtig sind, die über himmlische FürsprecherInnen abgebildet werden, finde ich eigentlich eine schöne und charmante Idee. Also es gibt auch Heilige für Wöchnerinnen oder es gibt Heilige für Zimmerleute oder es gibt Heilige für den Fischfang oder die Seefahrt. Also so, dass Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, die solche Situationen kennen, solche Gefahren vielleicht auch kennen, sich nochmal ein bisschen spezieller an jemand wenden können und sagen können, bitte beschützt uns, helft uns, denkt mit uns nach, unterstützt uns, finde ich persönlich immer eine ganz charmante Seite der Heiligenverehrung.
Jetzt haben wir ja schon einiges, Martina, von dem heiligen Carlo Acutis gehört. Er ist am 7. September durch den neuen Papst Leo heilig gesprochen worden. Carlo Acutis ist jung gestorben, er wurde nur 15 Jahre alt. Und zwischen seinem Tod und seiner Heiligsprechung, da liegen ja noch nicht einmal 20 Jahre. Das ist gemessen an dem Zeitraum, die sonst nötig werden für eine Heiligsprechung, also wirklich sehr, sehr wenig. Und das stößt ja auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche nicht nur auf Zustimmung.
Besonders die von dir auch erwähnte Schnelligkeit des Vorgangs, die irritiert manche. Das hat mir auch Martina Kreidler-Kuhs so erzählt.
Das ist tatsächlich sehr umstritten und dazu gehört, dass es so rasend schnell ging und es ja Heiligsprechungen gibt, wo es Gruppen gibt, die lange, lange drauf warten, viel dafür arbeiten, dass diese Person, die sie sehen, die etwas Wichtiges getan hat für die Gesellschaft oder für einen Verband, einen Verein, eine Gruppe, ein Land, dass man oft ganz lange drauf warten muss und sich dann fragt, warum ging es denn in diesem Fall so schnell? Da kann man, glaube ich, kritische Anfragen stellen. Carlo Acutis Familie, die eine der reichsten Italiens ist, hatte ein Ferienhaus und er ist sehr, sehr gerne in Assisi gewesen, mochte den heiligen Franziskus sehr, hat sich gekümmert um Obdachlose, um Menschen am Rand, also diese Liebe zu den Armen sozusagen vom Franziskus übernommen. So kommt die Verbindung mit Assisi zustande. Er ist in Assisi begraben gewesen, zunächst ganz normal, sage ich mal, auf dem Friedhof von Assisi. Man hat ihn dann nach 10 Jahren exhumiert und jetzt ist er in einem offenen Sarg aufgebahrt in der Bischofskirche, Ziel ganz vieler Pilger und Pilgerinnen. Die Hoffnung, die sich mit ihm verbindet, ist die, dass junge Menschen das spannend finden könnten, weil sozusagen da einer in Hoodie und Sneakers aufgebahrt liegt, der jetzt heilig gesprochen worden ist. Ein junger Mann, der sich für Glauben interessiert hat. Das ist so die Melange, die da stattgefunden hat. Ein junger Mann interessiert am Internet und trotzdem identifiziert mit ganz vielen, und das muss man an der Stelle tatsächlich auch sagen, ganz vielen traditionellen Werten der katholischen Kirche. Der ist jetzt eben heilig gesprochen worden. Und meine Kritik daran wäre gar nicht die, sondern eher die, dass man nicht junge Leute fragt, was sie denn heute spannend finden, was sie mit dem Glauben verbinden würden, sondern ganz auf diese traditionellen Bilder und Werte setzt.
Auch Manfred Becker-Huberti hat sich zu Carlo Acutis geäußert.
Ja, es gibt Kritik an dieser Heiligsprechung und die Art der Präsentation des Carlo Acutis ist eine zweite Sache, die dem einen oder anderen doch den Kragen geuseln lässt. Das ist, glaube ich, etwas sehr italienisch, das Ganze, und nördlich der Alpen kommt das nicht so besonders gut an. Dass man zum Beispiel Teile seines Herzens auf Reisen schickt und diese Reliquie rotieren lässt durch die Lande, das ist etwas, was fragwürdig ist. Oder dass man ihn zum Internetheiligen, zum Influencer Gottes stilisiert, wo jemand versucht hat, bestimmte Dinge im Internet zusammenzustellen. Was ja nicht unehrenhaft ist, aber nichts, das einen da deshalb zum Heiligen machen würde, der für diese Dinge zuständig ist. Also das wird durchaus kritisch gesehen.
Vielleicht gehört das aber auch zum Wesen der Heiligsprechung, der Heiligen dazu, dass sicher nicht immer alle einverstanden sind und dass es daher auch sinnvoll erscheint, vielleicht so viele Heilige zu haben, zu so unterschiedlichen Lebensbereichen oder auch zu unterschiedlichen Bedürfnissen, die da sind, dass man eben eine gewisse Auswahl hat, beziehungsweise eine persönliche Auswahl treffen kann, wen man denn nun als Heiligen besonders anruft in einer besonderen Situation.
Und man sieht ja auch an dieser jüngsten Heiligsprechung, wie stark die Heiligenverehrung mit dem Zeitgeist, dem Alltag der Menschen verbunden ist. Und so gesehen wird die Entwicklung der Heiligen immer nah am Leben sein, am Gesellschaftsbild, am Fortschritt. Und, das meinte Manfred Becker-Huberti noch, man sollte sie nicht auf Säulen stellen, die Heiligen, und unerreichbar machen.
Die Heiligen sind für viele Personen, denen sie nicht nachahmen können, weil sie unter anderen Bedingungen gelebt haben. Die Idee, der Heilige als Vorbild, ist also etwas, was relativiert werden muss. Sehr genau hinschauen und nicht damit zufrieden sein, dass man die Heiligen auf hohe Säulen stellt und sie da oben einsam stehen lässt, sondern man muss sie runterholen. Die Heiligen müssen mit uns leben und wir müssen mit ihnen leben, um zu erleben, wie man heilig sein kann und heilig werden kann. Und heilig ist man immer nur im Nachhinein, nicht von vorne. Die Heiligen waren alle ziemlich normal.
Also die Heiligen waren, wie wir gerade gehört haben, ziemlich normal, auch wenn man bedenken sollte, dass sie ja durchaus auch bewusst gemacht werden von Päpsten, dass sie Teil auch einer Kommunikationsstrategie der Kirche sind, weshalb sie nun in besonderer Weise so in die Öffentlichkeit auch wieder hineingebracht werden. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Besonderen, dem Herausgehobenen, was man eben auch macht, und dann dieses ziemlich Normale, was ja immer wieder auch dargestellt wird, das ist vielleicht auch dieses Spannungsverhältnis, was so sehr fasziniert.
Und vielleicht ist das auch, was du beschrieben hast, so eine Idee von Heiligkeit, mit der sich die eine oder der andere dann anfreunden kann.
Und wir werden jetzt jedenfalls doch einige Heilige erleben, ja im November, aber auch im Dezember erwarten uns ja noch einige Feiertage von Heiligen in den nächsten Wochen.
St. Martin, die heilige Barbara, zwei Tage später der heilige Nikolaus. Der wird ja immer mit Geschenken verbunden. Heilige, also die jedes Kind kennt und die auch für viele Erwachsene nach wie vor prägend sind, namensgebend oder auf andere Weise einen Platz im Alltag haben. Wir jedenfalls lassen die Heiligen jetzt ziehen, denn das war Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen. Heute haben wir uns mit den Heiligen beschäftigt.
Anmerkungen, Lob oder auch Kritik haben wir immer eine Mailadresse. Sie lautet vertikalhorizontal@ndr.de. Vertikalhorizontal geschrieben in einem Wort, @ndr.de. Hören kann man diese Sendung online unter ndr.de/info oder selbstverständlich auch in der ARD-Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Martina Kothe.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.